Was bedeuten die Eskalation zwischen Israel und dem Iran für die Stabilität im Nahen Osten und im östlichen Mittelmeer? Wird Griechenland in irgendeiner Form in den Konflikt hineingezogen? Und warum verschärfen sich gerade jetzt die Spannungen wieder zwischen Athen und Ankara erneut? Mein Name ist Marian Wendt. Ich leite das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Athen. Und nach einer etwas längeren Urlaubspause melde ich mich heute zurück mit einer etwas besonderen und brisanten Folge. In den vergangenen Tagen hat sich die Lage im östlichen Mittelmeer dramatisch zugespitzt. Der Verteidigungskrieg Israels und die Angriffe aus Teheran zeigen unmittelbare Auswirkungen auch auf Griechenland und Zypern. Darüber spreche ich mit dem renommiertesten Investigativjournalisten des Landes, Tassos Teloglou. Gemeinsam analysieren wir Risiken, strategische Optionen und die geopolitische Rolle Griechenlands und Zyperns in der Region, welche längst auch zu einer Dauerkrise geworden ist. Mit Tassos Teloglou habe ich am Donnerstag, den 19. Juni, gesprochen. Nun aber zunächst der Nachrichtenblock mit den Nachrichten hier aus der Region. Dabei geht es um die Spannung zwischen Griechenland und der Türkei sowie die Besorgnis vor Angriffen auf griechische Schiffe in der Straße von Hormus. Wie immer vorgetragen von der Olga.
Griechenland und Türkei, Streit um maritimen Raumordnungsplan. Ein neuer maritimer Raumordnungsplan der Türkei sorgt für diplomatische Spannungen mit Griechenland. Ankara hat eine Landkarte veröffentlicht, die auch Teile der Ägäis umfasst und sie bei der UNESCO-Initiative MSP Global eingereicht. Die Türkei sprach in dieser Woche von einer offiziellen Registrierung und einem Bekenntnis zur nachhaltigen Nutzung maritimer und küstennaher Gebiete. Athen reagierte umgehend. Das griechische Außenministerium wies die türkische Darstellung zurück und betonte, dass der Plan keinerlei Grundlage im internationalen Recht habe. Man sehe darin einen symbolischen Akt mit innenpolitischer Motivation. Griechenland kündigte an, auf internationaler Ebene Schritte zu unternehmen und betonte erneut seine Haltung, sich konsequent am Völkerrecht und an klaren Prinzipien zu orientieren. Die Auseinandersetzung verschärft die ohnehin angespannten Beziehungen der beiden Nachbarstaaten, insbesondere bei Fragen der Seegrenzen und der Souveränität in der Ägäis. Alarm für griechische Schiffe in der Straße von Hormus. Nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten, ausgelöst durch einen israelischen Verteidigungsangriff auf den Iran und Teherans Gegenreaktion, hat das griechische Schifffahrtsministerium Alarm für griechische Handelsschiffe in der Straße von Hormus ausgelöst. In einer dringenden Mitteilung werden Reedereien aufgefordert, iranische Hoheitsgewässer möglichst zu meiden und verstärkte Sicherheitsvorkehrungen an Bord zu treffen. Zudem müssen Schiffe, die die sensible Region passieren, das Operationszentrum der griechischen Küstenwache aktiv informieren. Im ersten Quartal 2025 passierten über 1200 griechische Schiffe die Straße von Hormus, eine Schlüsselroute für den globalen Handel. Griechenland verfügt über die größte Handelsflotte der Welt und beobachtet die Entwicklungen in der Region daher mit besonderer Aufmerksamkeit.
Und das waren die Nachrichten hier aus der Region. Wie bereits auch am Anfang gesagt, wird das Thema unseres heutigen Podcastes die Situation im Nahen und Mittleren Osten sein. Hier bei mir ist wieder einmal Tassos Teloglou. Er ist griechischer investigativer Journalist und arbeitet für Inside Story und Antenna TV hier in Griechenland. Hat selber auch im Mittleren Osten gelebt, war dort auch Korrespondent und kennt natürlich aufgrund seiner bisherigen Erfahrung auch die deutsche Seite und die deutsche Politik. Lieber Tassos, erstmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dein Kommen.
Schönen Dank, dass Sie mir haben.
Es ist sicherlich kein einfaches Thema, über was wir reden. Griechenland und Zypern sind die beiden östlichsten Mitgliedstaaten der EU hier im Mittelmeerraum. Das heißt, sie sind mittendrin am Geschehen. Die Auswirkungen, darüber wird nicht nur geredet, das ist auch präsent, indem Flugzeuge zum Schutz in Athen abgestellt werden, auf Zypern sind. Viele israelische Staatsbürger sind in beiden Ländern auch gestrandet. Was glaubst du, wie sich dieser Konflikt zwischen dem Iran und Israel weiter hier im östlichen Mittelmeer bemerkbar machen wird. Wird er sich ausweiten? Und welchen Einfluss hat er auf unsere beiden Länder, Griechenland und Zypern?
Wir befinden uns jetzt am Tag 7 des Krieges zwischen Israel und Iran. Es sieht so aus, als ob Israel die völlige Kontrolle über den iranischen Luftraum hat. Die iranische Luftabwehr ist völlig ausgeschaltet. Das heißt, die Israelis können im hellen Tag Ziele in Iran ungehindert bombardieren. Nur, du gewinnst keinen Krieg aus der Luft. Es gibt keinen Krieg, den man aus der Luft gewinnen kann. Und Israel will nicht ein 90 Millionen starkes Land mit Bodentruppen besetzen. Das heißt, die Israelis und die Amerikaner, die seit 36 Stunden da hinten stecken, sichtbar da hinten stecken, weil es kann sein, dass sie auch vorher, eine kurze Zeit vorher, unsichtbar dahinter standen. Nicht, dass die Israelis ihre Genehmigung genommen haben, um den Krieg zu starten. Das machen sie nie. Stehen vor einem Dilemma. Das Dilemma ist, entweder Fördo, also die Bereicherung, die zweite Bereicherungs- Uran-Bereicherungsanlage zu bombardieren mit diesen 12, 13 Tonnen Bomben, die die Amerikaner haben, und dann zu Verhandlungen zu gehen. Oder aber, dass sie vorher zu Verhandlungen gehen, aber dann muss der Iran sich bereit erklären, sein Programm völlig beiseite zu lassen, sein Nuklearprogramm völlig beiseite zu lassen. Meine Einschätzung ist, dass Iran den zivilen Teil des Nuklearprogramms nie beiseite lassen wird. Keine iranische Führung, es gibt keine iranische politische Kraft, die sowas akzeptieren würde. Auch ich kenne auch in der Opposition keine Kraft. Die Opposition, die es gibt nicht viel. Also das heißt, ich sehe eher, dass wir zu einer Eskalation gehen. Es gibt diverse Szenarien für diese Eskalation. Ein Szenario ist, dass die Amerikaner bombardieren und dann, weil sie nicht sicher sind, dass Fördo geknackt wird, auch mit diesen Bomben, mit diesen schweren Bomben. Die Bomben sind schon an der israelischen Luftwaffe geliefert. Nur die Israelis haben keine Flugzeuge, die Bomben zu tragen. Die sind so schwer, sie haben kein Flugzeug, diese Bomben zu tragen. Also es ist nicht klar, ob mit diesen Bomben der Fördo geknackt wird. Fördo liegt in der Nähe von Qom in einem Berg, 80, 90 Meter Tiefe und Beton. Wir wissen auch nicht, wie hart dieser Boden da ist. Das spielt auch eine Rolle. Die Israelis aber stehen vor der Alternative, dass gleichzeitig Fördo gebombt wird, dass der Luft gebombt wird und dann ein Einsatzkommando in Fördo eindringt und den Rest erledigt, so wie das sie in Syrien gemacht haben. Da alles öffentlich ist, wird es nicht so leicht sein für die Israelis. Also die Iraner werden sie sich wehren. Aber ich glaube, dass mit dieser Episode der Krieg definitiv zu Ende sein wird.
Und du sprachst ja von einer Eskalation im Sinne dieser Bombardierung, dieses Urananreicherungswerks in Fördo. Was bedeutet das aber dann im nächsten Schritt für die gesamte Region des Nahen und Mittleren Osten? Wie werden sich Syrien dazu verhalten, Jordanien, Irak, die Golfstaaten? Wird man da einfach zuschauen oder auch Saudi-Arabien, wird man da zuschauen, wird man da Beobachter sein und das gewähren lassen und das quasi auf eine Situation nur hinauslaufen lassen, die zwischen Israel und Iran läuft? Und wie beobachten wir das hier von Zypern aus? Welche Position sollten wir da einnehmen oder hat auch die zypriotische bzw. griechische Regierung, wenn es um diese Eskalation geht?
Die griechische und die zypriotische Regierung sind strategische Partner Israels. Aus vielen Gründen. Ein Grund ist, dass Israel nicht besonders freundliche Beziehungen zur Türkei hat. Die Türken haben hegen sogar die Angst, dass ein Teil von Nordiran an Aserbaidschan versprochen ist. Aserbaidschan hat eine Schlüsselrolle gespielt in den nachrichtendienstlichen Aktivitäten des israelischen Staates. Also es wurden Leute mit aserischen Pässen nach Iran geschickt, auch Leute mit indischen Pässen und einige sind auch verhaftet worden. Also die Frage ist, und ich glaube, dass es kein anderes Land in der Gegend gibt, die einen amputierten Iran akzeptieren würde. Mhm. Ich glaube nicht, dass Saudi-Arabien einen amputierten Iran akzeptieren würde, auch nicht Jordanien, nicht nur die Türkei. Es ist nicht nur eine Frage der Türken, die eine Angst haben. Und wir als Griechen, wir mögen nicht diese Kleinstaaterei. Wir projizieren unsere eigene Schicksal da und wir sind sozusagen für die einheitlichen Staaten. Also da sehe ich ein Spannungsfeld zwischen den objektiven strategischen, die objektive strategische Zusammenarbeit mit den Israelis, die jetzt existiert, und der israelischen Agenda für die Nachkriegszeit. Da kann es auch schief gehen, was die israelisch-griechische Beziehung betrifft.
Ich glaube, das ist immer ein wichtiges Thema natürlich, gerade wenn wir in die Region hier schauen, dass wie sieht etwas, was ist das Ende? Die Dinge vom Ende her denken, nicht nur natürlich jetzt einen Regime-Change machen, eine Bombardierung, einen Krieg, sondern was passiert dann auch nachfolgend, wie kann eine Nachkriegsordnung aussehen? Beim Thema Eskalation ist natürlich, glaube ich, auch die größte Angst.
Es gibt auch einen anderen Grund, wenn ich etwas noch zufügen darf.
Gerne.
Falls der Irak auseinanderdriftet, dann kommt die Konfrontation zwischen Israel und der Türkei näher. Das Auseinanderdriften Syriens hat diese Konfrontation nicht abgeschwächt. Und es ist logisch, also dieser Wettbewerb zwischen diesen zwei Regionalmächten, weil Israel auch eine Regionalmacht ist, die sieht man schon in Syrien, die sieht man in Irak, in Nordirak, und die wird man auch in Iran sehen.
Wenn wir über Eskalation sprechen, und es besteht ja die Gefahr, dass das Regime sich bis zum letzten Sekunde verteidigen wird, versucht auch ihre Möglichkeiten, die es hat, zu nutzen, dann ist natürlich die Straße von Hormus sicherlich ein Nadelöhr, wo 20-25% des weltweiten Öl- und Gastransports durchgehen. Und die Griechen ja die größte Handelsflotte der Welt besitzen. Es gab jetzt auch entsprechende Warnungen des griechischen Schifffahrtsministeriums an die Reedereien. Was glaubst du, wie Griechenland hier weiter agieren sollte? Es hat ja ein Interesse daran, dass die Schiffe fahren können, dass Waren transportiert werden, dass die Preise natürlich nicht steigen. Das würden auch die Griechen, wie alle Menschen, natürlich sofort in den Tankstellen spüren, wenn hier die Straße von Hormus geblockt werden könnte. Haben wir da oder hat Athen da eine Position, die es auch deutlich rüberbringen kann, oder ist man da eher Zuschauer und muss abwarten?
Athen kann wenig in diesem Konflikt bewirken. Athen besitzt nicht die Kraft, diesen Konflikt zu beeinflussen. Ich kann mir vorstellen, dass den Griechen lieber ein schnelles Ende ist als ein unendlicher Konflikt. Das heißt, es kann schrecklich sich entwickeln, aber wenn es zwei Tage dauert, dann ist es okay. Wenn es aber länger hinzieht und zum Beispiel der Trump weiter schwankt und dann irgendwann die Iraner, die Houthis stärker in der Auseinandersetzung einbringen als bisher, weil die Houthis haben ihre eigenen Probleme, auch wegen dessen, was schon passiert ist. und die Straße von Hormuz schließen, weil die Iraner nicht sehr viel anzubieten haben in diesem Konflikt. Sie haben jeden Tag weniger Raketen, sie haben keine Flugabwehr, sie haben keine Marine und sie haben eine Bevölkerung, die nicht hinter dem Regime steht. Also die Iraner, wie hat so schön Trump an Zelensky gesagt, you have no cards. Also die haben keine Karten. Das heißt, die Iraner haben sehr wenige Karten. Eine Karte ist die Houthis, eine andere Karte ist diese Straits von Hormuz, also dieser Engpass von Hormuz. Und die Griechen sind interessiert, dass so schnell wie möglich Normalität wieder einkehrt in diese Gegend. Deswegen für die Griechen ist es nicht wichtig, was wird, aber wie schnell es wird.
Würde sich Griechenland wieder beteiligen in diesem Krieg, auch indirekt, zum Beispiel in Form von Militärmissionen zum Schutz der Seefahrt und der Handelswege? Wir hatten das ja, als die Houthi-Rebellen die Handelsschifffahrt angegriffen hatten, hatte Griechenland die Führung der entsprechenden Mission Aspides ja übernommen. Griechenland verfügt über eine sehr starke Seestreitkraft, Luftstreitkräfte, hat eine der stärksten Armeen auch innerhalb des NATO-Gebietes ja, hat umfangreiche Aufklärung. Wir haben Flugplätze auf Kreta, es gibt auf Zypern Basen. Von Zypern aus sind ja auch die Briten aktiv, um den israelischen Krieg gegen Iran indirekt zumindest ja zu unterstützen, was die Abwehr von Drohnen angeht, was die Aufklärung angeht, Luftbetankung. Wie weit würde sich der Griechenland auch stärker einbringen, wenn es um Absicherung von Handelswegen geht, um verschiedene Maßnahmen, um hier die Maßnahmen und den Krieg hier auch zu begleiten? Ich will nicht sagen, aktiv einzugreifen, nein, das nicht. Aber es gibt ja auch gewisse indirekte Dinge, die man unternimmt oder die man nicht unternimmt.
Griechenland macht nichts weniger und nicht mehr als die meisten europäischen Staaten. Zum Beispiel Deutschland auch. Das heißt, sie bietet Soura an, das ist ein Stützpunkt auf Kreta, wo die amerikanischen Flugzeuge sich betanken. Sie bietet Hilfe für Israel da, wo es nötig ist, wie mit den Zivilflugzeugen. Drei sind schon in Athen. Aber sie wird sich nicht stärker einmischen wollen. Auch nicht in einer Operation jetzt im Indischen Ozean, also im Horn von Arabien. Das wird sicherlich Griechenland nicht machen wollen. Griechenland hat auch ein normales Verhältnis mit Iran gehabt, bis mindestens die Obama-Teheran-Einigung von 2014, 2015. Und Iran hat dem Land geholfen mit Erdöl in der Zeit der Memoranda, als die Sanktionen vorläufig aufgehoben wurden. Das heißt, wir konnten nirgendwo Erdöl kaufen und die Iraner haben uns Erdöl gegeben. Also die Beziehungen sind nicht so schlimm, obwohl wir diese strategische Partnerschaft haben mit Israel. Die sind so eng wie auch andere Beziehungen von anderen europäischen Staaten. Ich denke an Italien, nicht an Frankreich, das ist ein spezielles Verhältnis zu Iran. Deutschland auch. Und Griechenland wird nicht von Iran, also von Teheran, völlig entfremdet sein. Weil es gibt auch die Zeit nach dem Krieg und nach dem Nuklearprogramm.
Wie schätzt du die Situation in Griechenland selber ein, auf Zypern? Wir haben ja sehr viele Israelis, die hier Urlaub machen, die hier investieren. Wir reden von mindestens 6.500 bis 10.000 Israelis, die auf Zypern jetzt gestrandet sind, weil keine Flüge gehen. Du sagtest auch im Vorgespräch bis zu 100.000 Israelis, die sich in Griechenland gerade aufhalten, die Urlaub machen, investieren, hier leben. Es gibt ja sehr, sehr viel Austausch zwischen Griechenland und Israel, die jetzt hier sind. Glaubst du, es kommt zu Situationen auch im Land, die als Resonanzstraftaten gelten von linken, vielleicht auch von rechten, gegenüber Israelis, die im Land hier sind, die eine pro-iranische, eine pro-palästinensische Stimmung haben und ausnutzen, um hier vorzugehen gegen die Israelis? Und wie sehen die Griechen vielleicht selber die Situation, dass sie hier als Kriegsteilnehmer eventuell gesehen werden könnten? Deutschland wird ja klar gesehen von vielen Gruppen, dass an der Seite Israels, Deutschland ist pro-Israel und deswegen gibt es da entsprechende auch Straftaten. Es gibt Demonstrationen gegen Israel in Deutschland sehr massiv. Aber in Griechenland habe ich den Eindruck, es ist bisher ruhig geblieben in dieser Hinsicht, obwohl es Potenzial gibt, dass der Gegner oder die pro-palästinensischen, pro-iranischen Gruppen aufgreifen könnten.
Man muss hier einen Strich ziehen zwischen Pro-Palästinenser und Pro-Iran. Es gibt sehr viele Griechen, ich glaube, die große Mehrheit der Griechen, die mit den Palästinensern sehr sympathisieren. Und die sie auch mit Hamas nicht so sehr im Übel sind. Auch nach dem 7. Oktober. Hm. Das ist ein Problem. Aber es gibt kein besonderes Verhältnis, Liebesverhältnis zum Regime in Teheran. Wie in anderen Ländern, ich glaube, dass das Leben des Regimes, das öffentliche Leben des Regimes in Teheran ist gezählt in einem Land wie Griechenland. Natürlich, wenn die Amerikaner jetzt sich beteiligen, da wird wieder eine andere Sache, weil dann ruft hervor diese ganze Beteiligung die klischeehafte anti-amerikanische Sentiments in Griechenland, gefestigt durch die Abscheu gegen Trump. Es wird ein bisschen kompliziert. Also es ist ein Krieg von Trump jetzt. Das ist der erste Krieg von Trump. Und jeder, der sich gegen Trump stellt, kann der Versuchung unterliegen, auch gegen diesen Krieg zu stehen, also gegen die amerikanische Verwicklung in diesem Krieg, gegen die Israelis, die den ganzen Wagen ziehen, und deswegen für die Iraner. Es gibt Dynamiken in diesem Krieg, die sich ständig ändern.
Eine Dynamik oder eine weitere Dynamik, die in diese Woche auch hineingekommen ist, ist ja die Veröffentlichung eines neuen maritimen Raumordnungsplans der Türkei. Also zusätzlich zu der Konfliktsituation, die wir im Nahen und Mittleren Osten haben, Iran, Israel, Syrien, Hisbollah, gibt es natürlich die fortwährende Frage in der Ägäis, die immer wieder bestritten wird von der Türkei, der Grenzziehung, der Seegrenzen, der maritimen Raumordnungen. Und hat in dieser Woche die Türkei einen Plan veröffentlicht mit einer Karte, wo man den Eindruck gewinnen könnte von den Linien, die dort gezogen wurden, dass die östliche Ägäis, die Insel von Lesbos bis Rhodos, von der Türkei beansprucht werden sollen. Das ist so ein Eindruck, den die Türkei auch bewusst sicherlich vermitteln möchte. Sie hat das ja immer wieder auch gesagt mit ihrer Blue Homeland Agenda und auch der Drohung, wenn Griechenland das internationale Recht umsetzen sollte, nämlich 12 Seemeilen Hoheitsgewässer zu beanspruchen in der Ägäis, dass sie den Krieg erklären. Wie alles kann man das vielleicht dem Zuhörer erklären? Hängt das zusammen? Hat das überhaupt einen Bezug zum Iran? Macht man das in dieser Woche unter dem Radar der Öffentlichkeit, diese Karte, damit es keiner mitbekommt, weil alle sich mit Iran, Israel, Nahe Osten beschäftigen? Oder welche Implikationen wird es auch in diesem Gesamtgeschehen haben?
Also die Seeparks der Ägäis, die hat Griechenland konzipiert aus rein Umweltgründen. Das hat nichts mit Geopolitik zu tun. Auch die meisten von diesen Inseln sind unbewohnt oder nur von Vögeln bewohnt. Es dient auch dem Schutz der Vögel. Die Türkei sieht es anders. Die Türkei sieht einen alten Souveränitätsanspruch auf diese kleinen Inseln, diese Felsen, das sind meistens Felsen, Und obwohl Griechenland die Dodekanes, also den südlichen Zipfel des Inselkonglomerats in der Ägäis, des griechischen Inselkonglomerats in der Ägäis rausgelassen hat, meiner Meinung nach ein Fehler, weil das wird schwieriger sein, dann das vorzuschlagen, vom ursprünglichen Plan des Seeparks, das ist ein Seepark, ein nationaler Seepark. Obwohl Griechenland das getan hat, kam die Türkei raus mit einer Karte, wo sie die Hälfte der Ägäis beansprucht hat. Es macht wenig Sinn, was die Türken da vorgeschlagen haben. Wir sind von der europäischen Gesetzgebung verdonnert, diese Seeraumplanung zu verabschieden. Wir werden Strafgelder bezahlen, falls wir das nicht tun. Und im Rahmen dieser Verpflichtung Griechenlands müssen wir auch die Nationalparks definieren. Wir sind zu spät dran. Wir haben uns nicht beeilt, wir haben es am Ende gelassen. Nur das duldet auch die Türkei nicht und sie bringt ihren eigenen Plan. Ich halte nicht viel von dem. Es ist viel Papierkrieg. Auch ich halte nicht viel von Schutz, die jeder beansprucht, weil wir wissen schon, dass zum Beispiel in dieser, hier haben wir eine schöne Karte, da wo wir gerade eben sitzen. Also das geht praktisch, das ging praktisch von Karpathos, von hier, bis hier ging dieser Park.
Ja. Also bis nach Naxos, bis in die Kykladen hinein.
Ja, bis in die Kykladen hinein. Und alle diese kleinen Felsen hier standen in diesem Park. Nur, es gab keinen einheitlichen Raum. Es gab Pässe für die Seefahrt und Pässe für die Fischerei. Und zum Beispiel einer der Forderungen der Umweltorganisationen ist, dass auch Protected Areas gegen die Fischerei gibt. Das heißt, auch die türkischen Fischer dürfen nicht da fischen, nicht nur die griechischen Fischer. Für die Türkei ist das alles Terra Incognita, obwohl sie zum Beispiel an die Buchten hier geschlossene, geschützte Gewässer haben, das für die Fischerei.
Also die Buchten gegen von Rhodos, gegen von Kos.
Nein, und die türkische Buchten.
Ja,
die türkische Buchten. Die Türken dürfen hier nicht fischen.
Okay.
Ja, aber sie dürfen hier fischen.
Das ist in der Mitte von der Ägäis.
Ja. Das ist ein bisschen komisch.
Ja.
Also, ich halte nicht viel von dieser ganzen Sache. Und ich glaube, das sind eher Sachen, mit denen man ein bisschen lacht. Vielleicht in einem Jahr sind sie alle vergessen. Es ist eine Verhandlungskarte für jede Seite. Aber für die Griechen ist es auch eine europäische Verpflichtung. Die müssen es tun. Weil sonst werden Strafgelder verhängt.
Okay. Also brauchen wir das Thema nicht so hoch bewerten. Es wird nicht die nächste Eskalation folgen. Aber es ist natürlich immer so ein kleiner Stich und ein bisschen Pushen aus Ankara gegenüber Athen.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist auch gut so, dass wir hier nicht eine weitere Eskalation haben. Es gibt in der Region zurzeit sehr viele Spannungen, sehr viele Schwierigkeiten. Wir hatten darüber gesprochen, Israel, Iran ganz aktuell. Ich darf mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für dein Kommen. Wir werden wahrscheinlich, auch wenn wir uns das beide wünschen, nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben, sondern ich glaube, in wenigen Wochen und Monaten wird eine andere Situation da sein, die wir wieder neu bewerten müssen. Und dann werden wir hier direkt nah dran sein. Deswegen vielen Dank für dein heutiges Kommen und ich sag mal auch wahrscheinlich für ein nächstes Kommen in einer nächsten Folge von Yassas Adanau, der Podcast für Griechenland und die Region.
Vielen Dank. Schönen Dank.
Danke.
Danke.
Kostas Krekas ist neuer Generalsekretär der Nea Dimokratia. In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia einen neuen Generalsekretär. Der Abgeordnete und ehemalige Minister Kostas Krekas übernimmt auf Vorschlag von Premierminister Kyriakos Mitsotakis das Amt ab sofort. Seine Vorgängerin Maria Sirengela war zuvor zurückgetreten. In seiner Antrittsrede betonte Krekas den Vorrang nationaler Interessen vor Parteipolitik sowie die klare Ausrichtung auf Demokratie und Rechtsstaat. Nea Dimokratia, so Krekas, sei eine offene und moderne Partei, die den Dialog mit der Gesellschaft suche. Ziel sei es, die Partei geeint in eine dritte Amtszeit zu führen. Geldstrafe von 415 Millionen Euro gegen Griechenland wegen Missmanagement bei Agrarsubventionen. Die Europäische Kommission hat Griechenland mit einer Geldstrafe in Höhe von 415 Millionen Euro belegt. Der Grund? Massives Missmanagement und unzureichende Kontrollen bei der Auszahlung von EU-Agrarsubventionen im Zeitraum von 2016 bis 2023. Verantwortlich ist die griechische Zahlstelle OPGP, über die landwirtschaftliche Fördermittel abgewickelt werden. Zwar wurden laut Brüssel keine konkreten Betrugsfälle festgestellt, dafür aber gravierende Verwaltungsfehler und strukturelle Defizite, die sich über Jahre hinweg durch das System gezogen haben. Der gesamte Betrag muss nun vom griechischen Staat getragen werden, was letztlich alle Steuerzahler belastet. Wie die Zeitung Kathimerini berichtet, wird innerhalb des Landwirtschaftsministeriums die Verantwortung aller Regierungen der vergangenen 10 Jahre anerkannt. Zugleich warnen sie, dass die EU-Fördermittel für Griechenlands Landwirtschaft künftig deutlich gekürzt werden könnten, wenn keine grundlegenden Reformen erfolgen. Die Regierung zeigt sich entschlossen, die strukturellen Schwächen bei OPGP zu beheben. Dennoch wirft die Strafe ein Schlaglicht auf langjährige Versäumnisse im Umgang mit EU-Geldern und erhöht den Druck auf Athen, die Verwaltung effizienter und transparenter zu gestalten.
Und das waren die Nachrichten hier aus Griechenland. Ja, die Kenner unseres Podcasts Yassas Adanauer haben es natürlich gehört. Wir haben diesmal die Nachrichtenblöcke vom Inhalt her getauscht, um die internationale und die regionalen Nachrichten vorzuziehen vor das Interview mit Tassos. Wir sind damit am Ende, aber nun unsere aktuelle Folge von Yassas Adanauer, dem Podcast für Griechenland und die Region, angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns mit einer Bewertung bei Apple oder Spotify unterstützt. Habt ihr Hinweise, Anregungen oder auch Themenwünsche? Schreibt mir sehr gerne an yassasadenauer@kass.de, Yassas mit einem S. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ein großes Dankeschön geht an die Redaktion Vasilis Karidas Ifantis, die Produktion Studio Schumann Leipzig sowie unsere Nachrichtensprecherin Olga Zurzuko. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen, euer Marian Wendt.